Inforadio Podcast.
Die Themen in Berlin und Brandenburg. Im Studio begrüßt Sie Bernhard Kempf. Bleibt es in Berlin bei Rot-Rot-Grün? Das ist weiter unklar. Einige Kreisverbände, die haben schon mal klargemacht, ja, sie würden das Bündnis gerne fortsetzen. Zunächst aber wird, wie ja übrigens auch im Bund, erstmal sondiert und geredet und dann guckt man weiter. Die SPD hatte als erste die Grünen eingeladen und gleich am selben Tag auch noch die Linken. Und über die Auftaktrunde informiert Landespolitikreporterin Sabine Müller.
Der Auftakt zu den Sondierungsgesprächen zwischen der Wahlsiegerin SPD sowie Grünen und Linken lief jeweils erstaunlich synchron. Zweimal freundliches Hallo beim Aufeinandertreffen, zweimal breites Lächeln fürs Foto, soweit so erwartbar. Aber auch zweimal kleine Holperer.
Guten Morgen, Franziska und Reitz sind gerade da drüben.
Ja, da können wir aber auch dran hingehen.
Ja, dann mach doch.
Als die Grünen-Delegation am Morgen vor der SPD-Parteizentrale eintraf, warteten die sozialdemokratischen Parteivorsitzenden Giffey und Saleh nicht vor der Tür auf sie, sondern standen auf der anderen Straßenseite bei streikendem Klinikpersonal. Und als am Nachmittag die Linken kamen, mussten sie erst mal klingeln, bevor Giffey und Saleh auftauchten. Was dem linken Spitzenkandidaten Klaus Lederer nicht die Laune verdarb.
Wir hatten auch ein Sixpack mitgebracht, kann ja dauern, aber...
Also unsere Gäste bekommen was zu trinken und was zu essen. Ihr müsst nichts mitbringen.
Drinnen im Kurt-Schumacher-Haus dürfte es dann ernster zugegangen sein, denn es gab viel zu besprechen. Zwar gibt es gerade in sozialen und gesellschaftlichen Fragen viele Schnittmengen zwischen den Parteien, aber es stehen auch Streitpunkte im Raum, etwa bei Verkehr und Klima oder der Frage von Enteignungen. Wie es gute Tradition ist, haben die Parteien über die Inhalte der Gespräche Stillschweigen vereinbart. Aber wenigstens ein bisschen was ließen sie dann doch verlauten.
Es waren gute Gespräche in konstruktiver Atmosphäre,
sagte SPD-Chef Reitz Saleh. Und die grüne Verhandlungsführerin Bettina Jarasch betonte, es habe sich gezeigt, dass es auch bei Konfliktthemen überall Lösungen geben könne. Um alle Themen zu Ende zu besprechen, reichten bei SPD und Grünen aber auch 5,5 Stunden nicht. Jarasch kündigte an, man werde sich in der kommenden Woche noch einmal in der rot-grünen Zweierkombination treffen.
Und dann gemeinsam entscheiden, was der nächste Schritt sein kann, auch für Gespräche in einer Dreierkonstellation.
Bis dahin wird die SPD auch Gespräche mit CDU und FDP geführt haben. Die sind für kommenden Montag angesetzt. Schon bis zum kommenden Freitag, so der Plan, sollte dann klar sein, mit welchen Parteien die Wahlsiegerin SPD von der Ebene der Sondierung zu Koalitionsgesprächen wechselt. Ein ambitionierter Zeitplan. Die Sozialdemokraten drücken aufs Tempo.
Ein Auftakt mit kleineren Pannen bei den Sondierungen des Berliner Wahlsiegers SPD. Sabine Müller war das. Die großen Verlierer der Bundestagswahl, das sind die CDU und die Linken, denn beide mussten deutliche Stimmenverluste hinnehmen. Die AfD, die blieb zweistellig, verlor aber 2,3 Prozentpunkte. Etwas runter ging es auch für ihren Landesverband in Brandenburg. Der kommt jetzt auf 18,1%. Führende AfD-Vertreter sind der Ansicht, da wäre eigentlich viel mehr für sie drin gewesen. Aus Potsdam, Oliver Schosch.
Der Vorsitzende der Brandenburger AfD-Landtagsfraktion, Christoph Berns, sagt, dass er unzufrieden ist mit dem Ausgang der Bundestagswahl.
Wir sind die Alternative für Deutschland, wir wollen etwas ändern und da müssen wir noch gewaltig zulegen. Ich habe auch wahrgenommen, dass wir mit 18% in Brandenburg der schlechteste der Ostverbände sind.
Das stimmt nicht ganz, denn die AfD holte auch in Mecklenburg-Vorpommern 18%. In Thüringen gab es 21%, in Sachsen knapp 25%. Für Christoph Berns zeigt das, dass es nicht an der ideologischen Ausrichtung der einzelnen AfD-Landesverbände gelegen haben kann.
Wenn Sie sich mal vergleichen, Thüringen und Sachsen. Thüringen ist ja für den Mainstream der Hort des Schlimmen, Höcke. Die Höcke-AfD, also rechts vom Rechten. Sachsen dagegen ist ja ganz moderat. Und trotzdem haben die vergleichbar gute Resonanz beim Wähler gefunden.
Der Brandenburger AfD-Landesverband gilt als rechtsextremistischer Verdachtsfall. Doch laut Bernd ist das irrelevant. Er sagt, das größte Problem der Brandenburger AfD ist mangelnde Professionalität.
Wir haben keinen optimalen Wahlkampf geführt. Ich erwarte, dass jetzt im Landesverband da eine lebhafte Diskussion darüber anfängt, über das Personal, über die Professionalität, über die Art und Weise unseres Auftretens.
Auch wenn die AfD in Brandenburg 2 Prozentpunkte verloren hat, konnte sie dennoch die schwächelnde CDU überholen und wurde nach der SPD zweitstärkste Kraft. Die AfD kann 5 Abgeordnete über ihre Landesliste in den Bundestag schicken. Einer von ihnen ist René Springer aus Eberswalde. Der 42-Jährige ist schon seit 4 Jahren Bundestagsabgeordneter. Ein ehemaliger Marinesoldat, der für die ISAF in Afghanistan im Einsatz war. Ein smarter Typ mit modischer Hornbrille, rhetorisch versiert. Auch er sagt, dass die Brandenburger AfD kein Problem mit ihrer Radikalität, sondern mit ihrer Professionalität habe. Auf Twitter forderte René Springer neben klarer inhaltlicher Kante sympathische Gesichter und seriöses Auftreten.
Bei uns sind normale Leute in politische Verantwortung gekommen. Sie sind sehr schnell in die Parlamente und man muss da verdammt viel lernen. Und wir sind uns alle bewusst, dass wir im Ton oftmals daneben gelegen haben. Aber das gehört eben auch zum Lernprozess dazu. Wie verbessert man seine Kommunikation? Wie arbeitet man konstruktiver mit den Journalisten zusammen?
Die Brandenburger AfD-Vize-Landesvorsitzende Birgit Bessin hat noch eine andere Erklärung.
Vor 4 Jahren, in 2017, sind wir auf der Höhe der Asylkrise, der Flüchtlingspolitik, genau für diese Themen gewählt worden. Viele Vertreter der anderen Parteien dachten ja, dass danach die AfD wieder wegzureduzieren wäre. Sie wissen, wir haben seit 1,5 Jahren die Thematik Corona. Viele Menschen werden in den Freiheits- und Grundrechten beraubt. Und die Menschen haben uns mit minimalen Abschlägen in ganz Deutschland wiedergewählt.
Trotzdem betonen alle AfD-Politiker, dass sie sich nicht mehr als Protestpartei sehen, sondern als Volkspartei. Die Ansprüche steigen offenbar von Wahl zu Wahl.
Wahlnachlese bei der Brandenburger AfD. Aus Potsdam war das Oliver Schosch. Während die Impfzentren in Berlin nach und nach langsam schließen, wird das Impfen jetzt noch flexibler. 4 Doppelstockbusse sind ab jetzt in der Stadt unterwegs. Mobile Impfzentren ohne Terminbindung, sozusagen einsteigen, impfen und aussteigen. Die Aktion, die startete in Berlin-Lichtenberg und von dort ging es dann nach Kreuzberg-Friedrichshain. Erreicht aber dieses Angebot auch diejenigen, die sich bisher noch nicht für eine Impfung entschlossen haben? Inforadio-Reporterin Oder Tischewski hat sich das mal angeschaut.
Auf dem Bürgersteig vor der Mevlana-Moschee nahe dem Cottbusser Tor sind Bänke und Stühle aufgestellt. Seit 1 Stunde steht der Impfbus in der Haltebucht vor der Moschee. 11 Impfungen wurden in dieser Zeit verteilt. Fast das Doppelte wäre möglich gewesen. Nun ist Freitagsgebet und das Impfteam hat Pause. 2 Impfärzte, ihre pharmazeutisch-technischen Assistentinnen und einige Helfer. Ricarda Neumann arbeitet beim Deutschen Roten Kreuz, neben Maltesern, Johannitern und Deutscher Bahn eine der Organisatorinnen der Aktion, die im Auftrag der Senatsverwaltung für Gesundheit stattfindet und Leiterin des Projekts Impfbus.
Wir haben schon sehr früh gesagt, ein Impfbus wäre die perfekte Lösung, weil den stellt man vor die Tür und man kann ihn direkt nutzen. Wir können uns überall hinstellen. Das Einzige, was wir brauchen, ist eine Steckdose und in dem Moment sind wir schon völlig funktionsfähig und im Zweifelsfall geht es auch mal ohne Steckdose.
Einige Stunden zuvor in Lichtenberg, ab 9.30 Uhr, macht der Impfbus auf dem Parkplatz vor dem Dongchuang Center Station. In 2 Stunden werden hier 44 Dosen Moderna verimpft. Geplant waren 40. In der Schlange junge Vietnamesen, die auf dem Großmarkt arbeiten, Familien mit Kinderwagen, Handwerker. Einer davon holt sich heute im Bus seine 2. Impfung. Für die 1. war er nicht weit entfernt.
Bei IKEA in Marzahn, da war ja so ein Impfzentrum gewesen. Das haben sie ja zugemacht und deshalb bin ich hierher gekommen. Und ich arbeite hier um eine Ecke und deshalb habe ich gesagt, das müssen wir nutzen.
Für viele, die auf dem Parkplatz warten, waren auch Sprachprobleme bislang eine Hürde für die Impfung. Herr Bing vom Dongchuan Center hilft, wo nötig, bei der Verständigung und beim Ausfüllen der Formulare.
Wir haben auch hier einige Mieter von uns. Also es ist wegen ihrer geschäftlichen Tätigkeit. Deswegen hatten sie auch keine Zeit, zu den Impfzentren zu fahren. Und deswegen kommen sie gleich hier. Es wird gut hier angenommen. Also Sie sehen auch, also die Leute stehen nicht hier an Reihen und lassen sich dann impfen. Das finde ich gut.
Dr. Wolfgang Schaper ist einer der beiden Impfärzte. Er vermutet neben organisatorischen Schwierigkeiten noch weitere Gründe hinter der guten Resonanz auf das mobile Impfangebot.
Es sind auch sicher viele ohne Papiere hier und das war ja eine Zeit lang so. Sie haben immer halt Angst, wenn sie da keinen Ausweis vorlegen können, dass sie dann irgendwie gemeldet werden als Illegalaufenthalt oder so. Die haben Angst halt.
Für die Impfung muss hier niemand seine Papiere vorlegen. Nur wer ein Impfzertifikat benötigt, muss sich ausweisen. Verimpft wird die Vakzine von Moderna. Einen Termin für die obligatorische 2. Spritze gibt es gleich dazu.
Und bis Ende Oktober soll die Aktion Impfbus noch weiterlaufen. RBB-Reporterin Oder Tischewski war das. Jetzt Anfang Oktober, da ist es wieder Zeit für die Kranichwoche. Ein Naturschauspiel der ganz besonderen Art mit unverkennbaren Rufen. Da fliegen tausende Kraniche zu ihren Rastplätzen, um Kraft zu tanken, ja, bevor es dann weitergeht in den warmen Süden. Im Nationalpark Unteres Odertal können Besucher die Vögel hautnah beobachten und RBB-Reporter Ricardo Wittig, der war für uns dort.
Weit sind die Rufe der Kraniche zu hören. Gleich mehrere tausend belagern gerade die abgeernteten Maisfelder bei Garz. Für Milena Kreiling ein besonderes Schauspiel. Seit 2 Jahren arbeitet sie als Rangerin im Nationalpark Unteres Odertal. Die 30-Jährige baut ein leistungsstarkes Fernrohr auf. Damit kann sie die Vögel sehr nah sehen.
Das Besondere an diesem Naturschauspiel hier ist, dass sich einfach hier so eine große Menge Kraniche auch trifft. Und eben, dass hier einer der bedeutendsten Vorsammelplätze ist, bevor sie wirklich in ihr Überwinterungsgebiet fliegen.
Sie kommen aus Skandinavien und Osteuropa und legen hier einen Zwischenstopp ein. Energietanken für den Weiterflug.
Die sind gerade noch an ihren Schlafplätzen. Das sind meistens flach überflutete Bereiche. Momentan vermutlich auf polnischer Seite im Zwischenoderland, wo sie eben in großen Gruppen gesichert übernachten. Und jetzt mit Sonnenaufgang werden sie wieder rausfliegen auf die Felder, um Nahrung zu suchen.
Fast täglich werden es mehr. 12.000 Kraniche wurden bereits in den letzten Tagen gezählt. Mit den ersten Sonnenstrahlen fliegen sie aus ihrem Nachtquartier. Ein Naturschauspiel, das jedes Jahr hunderte Kranichfans aus ganz Deutschland ins untere Odertal lockt. Den Höhepunkt für die Rast erwarten sie in wenigen Tagen. Milena Kreiling und ihre Kollegen sind als sogenannte Kranich-Scouts unterwegs. Sie sollen die Anzahl der Vögel und den genauen Rastplatz feststellen. Jetzt ist sie nach Tanto unterwegs.
Wir müssen natürlich jeden Morgen gucken, wo sie denn momentan sind. Bei den 12.000 Kranichen kann man nie wissen, wo sie gerade runterkommen wollen und essen. Damit wir eben nachher auch mit den Leuten Tatsache Kraniche sehen.
Eine Woche lang, immer ab Mittag, starten die Touren zu den Rastplätzen der Kraniche. Höhepunkt wird aber am Abend der Rückzug der Vögel ins Zwischenoderland in ihr Nachtquartier sein.
RBB-Reporter Ricardo Wittig war das. Und wenn Sie mehr Informationen haben wollen, die finden Sie auch im Netz unter www.nationalpark-unteres-odertal.eu. Nochmal zum Mitschreiben: www.nationalpark-unteres-odertal.eu. Und das war ja auch der Tag in Berlin und Brandenburg.
Inforadio Podcast.